Also der Ausgangspunkt ist natürlich der, dass man Zement auch in einer klimaneutralen Zukunft als Baustoff brauchen wird. Du hast es richtig angesprochen, vielleicht wird man die Menge reduzieren können, aber es wird weiterhin dennoch Beton brauchen und damit wird implizit natürlich auch CO2 erzeugt. Und wenn wir dann klimaneutral sein wollen, dann dürfen wir dieses CO2 aus dem Zement, aus der Zementproduktion natürlich nicht in die Atmosphäre entlassen.
Genau, diese Emissionen müssen wir irgendwie auffangen bzw. abscheiden. Und da kommen dann Themen wie Carbon Capture und Utilization bzw. Carbon Capture und Storage ins Spiel.
Hallo und herzlich willkommen bei Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und neben mir sitzt Laura Fanschek. Wir haben heute wieder eine Spezialfolge und hängen sie auf einem unserer Forschungsprojekte im Auftrag des Klima- und Energiefonds auf, Transform Industry. Wir setzen das Projekt gemeinsam mit Montan Uni Leoben, dem Energieinstitut an der JKU Linz und dem AIT, die auch koordinieren, um und entwickeln Klimaneutralitätsszenarien für 13 Sektoren. Und heute greifen wir wieder einen Sektor raus, einen allgegenwärtigen Sektor. Zumindest sind wir umgeben von den Produkten dieser Branche. Es ist nämlich die Zementindustrie. Wenn es um die Klimaneutralität in der Zementindustrie geht, dann sprechen die Experten und Expertinnen gerne von einer Hard-to-Abate-Industry. Also einem Industriebereich, in dem es sehr hartnäckige Emissionen gibt, die wir nur sehr schwer loswerden. Ob das wirklich so ist und was das heißt, das diskutiere ich heute mit meinen Gästen. Simon Moser und Hans Böhm sind beide vom besagten Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität in Linz. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Hans, darf ich dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen. Wer bist du, wo kommst du her und womit beschäftigst du dich?
Sicher, gerne. Mein Name ist Hans Böhm, bin Senior Researcher am Energieinstitut an der JKU in Linz. Bin von der Ausbildung her Maschinenbauer und beschäftige mich in diesem Sinne vor allem mit Technologiebewertung. Das heißt, welche Energieformen und Energietechnologien werden wir in Zukunft in einem klimaneutralen Energiesystem brauchen und wie sind diese vor allem technoökonomisch auch einzuordnen?
Technoökonomisch heißt die Kombination, die Wirtschaftlichkeit dieser Technologien.
Genau, also ja. Wo entwickeln sich diese Technologien technologisch hin, wie entwickeln sich zum Beispiel Effizienzen, aber eben auch, was hat das dann eben für einen Effekt auf die ökonomische Performance dieser Technologien.
Super, schön, dass du da bist, Hans. Simon, was sollten wir über dich wissen?
Hallo Christoph, danke für die Einladung. Mein Name ist Simon Moser. Ich bin seit 2008 am Energieinstitut, habe dort als Studienassistent begonnen und bin inzwischen Key Researcher und vom Studium her Volkswirt. Habe dann eben über das Thema Energiepolitik mein Doktorat gemacht und bin dann sehr stark in den Industriebereich gekommen. 2014 habe ich für den Klimafonds das Projekt der Roadmap Energieeffizienz in der Industrie leiten dürfen. Ich glaube, das war auch so der Einstieg zu dieser Projektreihe beim Klimafonds. Mhm. Inzwischen in mehreren Bereichen und in mehreren Projekten in diesem Bereich tätig. Unter anderem darf ich den Task Circular Carbon im Industrie-TCP von der IEA leiten.
Super, schön auch, dass du da bist. Hans, bevor wir jetzt darauf eingehen, ob und wie wir die Emissionen der Zementindustrie überhaupt loswerden können, schauen wir uns die Branche mal ein bisschen genauer an. Wie groß ist diese Branche? Was gehört da alles dazu? Kannst du uns ein paar Größenordnungen geben?
Sicher. Also die Zementindustrie im engeren Sinne, wobei da die Industrie, also die Herstellung von Kalk und gebrannten Kalk mit einbeziehen würde, weil die Prozessemissionen im Prinzip die gleichen sind, besteht in Österreich aus circa 10 Unternehmen an mehreren Standorten und Stand 2021 wurden von diesem etwa 3,7 Millionen Tonnen Klinker produziert, beziehungsweise als Endprodukt dann eben etwa 5,5 Millionen Tonnen Zement hergestellt.
Das heißt, Klinker ist ein Zwischenprodukt der Zementherstellung.
Genau, das ist da quasi der Hauptbestandteil des Zements.
Okay.
Mhm. Grundsätzlich ist aber nur dazu zu sagen, dass der Industriesektor, dem die Zementherstellung zugerechnet wird, nur ein bisschen größer ist. Also es fällt ja dann in erster Linie in den Industriezweig Steine und Erdenglas. Mhm. Und da haben wir insgesamt etwa 1300 Unternehmen mit 30.000 Beschäftigten. Aber vom Emissionsvolumen her vor allem macht da der Zementsektor den größten Anteil aus. Ja.
Mhm, super. Habt ihr irgendwie eine Größenordnung, wie viele Menschen arbeiten in diesem Sektor?
In der Zementindustrie selbst sind es irgendwo 1.100, 1.200 Beschäftigte.
Mhm, super. Simon, jetzt wissen wir, da geht es um Klinker, da geht es dann um das Endprodukt Zement. Kannst du uns ein bisschen durch diesen Prozess führen für die Herstellung des Zements? Und vor allem für uns wichtig heute, wo entstehen da die CO2-Emissionen?
Genau, ja, sehr gerne. Und im Grunde würde ich auch dort den Fokus eben setzen, wo das CO2 herkommt. Ausgangsstoff für die Zementindustrie ist zu etwa einem Drittel Ton und zu etwa zwei Dritteln der Kalkstein, also beziehungsweise das Calciumcarbonat CaCO3. Und daraus soll dann eben in den weiteren Schritten als Zwischenprodukt dieser Zementklinker hergestellt werden. Und dieses Gemisch aus Ton und Kalk wird dann zuerst gemahlen, wird dann mit Zusatzstoffen versetzt und das bezeichnet man dann als das sogenannte Rohmehl. Dann kommt eigentlich dieser wichtigste Prozessschritt, nämlich dieser Vorgang im Drehrohrofen, dort wo es richtig heiß hergeht im Zementwerk. Erst kommt es dort eben zur Kalzinierung oder Entsäuerung bei 900 bis ca. 1000 Grad. Und bei diesen Temperaturen, das ist eben dieser entscheidende Schritt, da zerlegt sich der Kalk in das Calciumoxid. Das ist das, was man dann eigentlich braucht, was man haben will. Und andererseits eben in CO2. Das war insofern bisher ganz positiv, weil das hat man eben einfach in die Atmosphäre entlassen. Das ist natürlich heute eher die Herausforderung. Und pro Tonne Rohmehl, die man in diesen Drehrohrofen hineinschüttet, kommen etwa 340 Kilogramm CO2 heraus. Mhm. Die Kernaussage ist daher, dass in der Zementindustrie eigentlich nicht wie sonst sehr oft die Brennstoffemissionen die Herausforderung sind.
Die gibt es auch, oder?
Die gibt es genauso. Ja, ja. Die kann man natürlich dann in gewisser Weise auch angehen. Mhm. Aber ich glaube, das zentrale Thema ist einfach, dieses CO2 kommt aus dem Gestein und solange man Zement aus diesem Gestein macht, werden grob zwei Drittel der Emissionen aktuell eben aus diesem Gestein kommen und sind somit eigentlich auch nicht vermeidbar.
Das sind dann die geogenen Emissionen.
Genau, die geogenen mineralischen Emissionen, richtig, genau. Genau, und das ist CO2-mäßig eigentlich der relevante Schritt. In weiterer Folge wird das Produkt dann noch gesintert im Drehrohrofen bei noch höheren Temperaturen, also bis 1400, 1500 Grad und schlussendlich gemahlen und vermischt etc. und natürlich dann zu den Kunden und Kundinnen gebracht.
Okay, wir haben gehört, circa zwei Drittel der Emissionen aus der Zementherstellung sind dann geogen, das heißt, kommen aus dem Prozess heraus, sind durch Kohlenstoffe im Gestein, die dann freigesetzt werden im Prozess, und ein Drittel über die Brennstoffe, die eingesetzt werden. Wenn man das jetzt alles zusammenzählt, die gesamte Zementindustrie in Österreich sich anschaut, von welchen Größenordnungen sprechen wir dann in Millionen Tonnen in Anteil an Emissionen am gesamten Treibhausgasausstoß?
Also Die Herstellung vom Zement, Kalk und dem gebrannten Gips kann man dann relativ gut im Emissionshandelsregister nachlesen. Mhm. Und für 2021 ergibt es in Summe etwa 4 Millionen Tonnen an CO2-Emissionen. Mhm. Das ist natürlich eine nennenswerte Größenordnung. Das sind etwa 13% der CO2-Emissionen des produzierenden Sektors und auf Österreich bezogen ca. 5% der Gesamtemissionen.
Okay, das ist durchaus beträchtlich. Nicht ganz so viel wie die Eisen- und Stahlerzeugung. Ich glaube, die hat dreimal so viel fast. Aber durchaus ein großer Sektor für das, dass es eigentlich nur sehr wenige Unternehmen gibt. Das heißt, das ist ein sehr emissionsintensiver Zweig. Hans, welche Möglichkeiten haben wir jetzt, diese Emissionen loszuwerden?
Ja, genau. Wie du schon gesagt hast, ich meine, ein Drittel der Emissionen ist natürlich auf den eingesetzten Brennstoff zurückzuführen. Das heißt, da hat man durchaus die Möglichkeit, durch einen Brennstoffwechsel hin zu erneuerbaren bzw. biogenen Brennstoffen zum Beispiel, eben dort die Emissionen zu reduzieren oder zu vermeiden. Es wird bereits heute in der österreichischen Zementindustrie vor allem ein sehr hoher Anteil an Ersatzbrennstoffen eingesetzt. Das sind unterschiedliche biogene Abfälle, wie zum Beispiel Altholz oder Sägemehl, aber auch eben nicht recycelbare Kunststoffe oder andere Gummiabfälle zum Beispiel, die da durchaus schon eingesetzt werden. Also da ist der Anteil in Österreich mittlerweile schon sehr hoch, bei etwa 75%. In einzelnen Werken sogar bis zu 95%. Aber das zeigt auch, dass die österreichische Zementindustrie da, was die Wahl des Brennstoffs betrifft, grundsätzlich schon sehr flexibel ist.
Das heißt, das ist Abfall, der dann verbrannt wird.
Genau.
Bei der Frage, welche Brennstoffe sich eignen zur Substitution, geht es natürlich auch um die Frage, wie heiß muss, welche Temperaturen müssen die erzeugen. Was für ein Temperaturniveau haben wir da circa im Drehrohrofen?
Genau, das Simon hat es vorher schon erwähnt. Für die Kalzinierung sind wir ab im Bereich von 850 Grad, weil sie da eben dieses Calciumcarbonat zersetzt. Für die Sinterung braucht man dann Temperaturen von etwa 1400, 1500 Grad Celsius.
Also 1400, 1500 Grad, das schafft man auch nicht mit Biogenen kommt man da wahrscheinlich nicht hin. Bräuchte man wahrscheinlich schon Wasserstoff, erneuerbares Gas als Hochtemperaturlösungen.
Zu einem gewissen Anteil wird man das auf jeden Fall mit berücksichtigen müssen. Ich glaube, wir müssen aber in der Hinsicht auch berücksichtigen, dass vor allem diese Abfälle und die Abfallverbrennung uns ja auch zukünftig
das geht nicht weg,
wird.
Ja.
Genau.
Genau, das geht auch in den KWK-Anlagen für die Fernwärmeerzeugung nicht weg und deswegen müssen wir uns noch da was überlegen, was wir mit den Emissionen machen. Aber ich glaube, zu dem Punkt kommen wir dann eh, wenn es auch um die geogenen Emissionen geht, weil da die Lösung, sage ich mal, wahrscheinlich in beiden Fällen die gleiche ist. Wir waren bei den energiebezogenen Emissionen jetzt. Was machen wir mit den anderen? Oder welche Möglichkeiten haben wir noch, um Emissionen zu reduzieren?
Ein bisschen schwieriger wird es eben bei diesem Anteil der geogenen Emissionen, der eben den Hauptanteil der Emissionen aus der Zementproduktion ausmacht. Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze, um diese Emissionen zu reduzieren. Zum einen einmal ganz klassisch, einfach den Klinkeranteil im Zement zu reduzieren. Da werden in Österreich, haben wir eh schon relativ im Vergleich geringen Klinkeranteil im Zement, der beträgt etwa 70%. Technisch möglich geht man davon aus, dass zukünftig etwa 50% sein werden. Da muss man aber natürlich ein bisschen darauf schauen, was man als Beimischstoffe anstatt dessen verwendet. Da wird heute vor allem Flugasche aus Kohlekraftwerken verwendet, beziehungsweise Hüttensand aus den Hochöfen.
Okay.
Ja. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, da diese Bereiche zukünftig in einem klimaneutralen Energiesystem auch wegfallen werden, wie man diese dann auch nachhaltig substituieren könnte. Es gibt durchaus auch natürliche Zumischstoffe, die sogenannten
Puzzoline heißen die, glaube ich. Mhm. Also das sind einfach wasserbindende Gesteine bzw. Materialien.
Die dann so fein gemahlen werden, dass sie quasi als Staub zugemischt werden zum Zement.
Genau.
Zum Klinker.
Zum Klinker, ja. Genau. Und alternativ dazu, also zum Einsatz von Klinker bzw. zum heute klassisch verwendeten Portland-Klinker aus Calciumcarbonat, wird eben auch an alternativen Klinkermaterialien geforscht, würde ich mal sagen. Also da befindet man sich eher noch im Versuchs- bzw. Labormaßstab, beziehungsweise wird es dann noch eine gewisse Zeit dauern, bis diese alternativen Klinkermaterialien auch in einem entsprechenden Ausmaß zur Verfügung stehen werden. Genau, beziehungsweise muss man sich da natürlich auch überlegen, haben diese Klinkermaterialien eventuell auch andere festigkeitsspezifische Eigenschaften und kann man die dann auch im selben Bereich oder eher nur für Spezialanwendungen einsetzen.
Mhm. Ich meine, das Thema ist ja relativ, muss man wahrscheinlich auch über die Zementindustrie hinaus betrachten. Wenn man jetzt, also man verwendet Zement für die Betonherstellung, der Beton ist dann oft eine Wand, die mit Stahlrohren verstärkt ist. Wenn man jetzt neue Technologien, Innovationen hat, die eine Wand bei weniger Beton genauso stabil macht, also wenn man zum Beispiel jetzt nicht Stahl nimmt oder irgendwelche Carbonfaser, gibt es da Ideen, dann könnte man natürlich auch mit weniger Beton das Gleiche erreichen und so hätte man mehr Emissionseinsparung bei reduzierter Menge an produzierten Zement.
Ja. Genau, alternativ zum Klinker kann man natürlich auch am Endprodukt bzw. am Zement entsprechend einsparen.
Mhm. Gut, das heißt, wir haben einerseits die Emissionsreduktion aus den energetischen Brennstoffen, wir haben die Emissionsreduktion durch Reduktion des Klinkeranteils, also im Endeffekt eine Reduktion der CO2-intensiven Bestandteile im Zement. Jetzt entstehen für die Klinkerproduktion trotzdem noch Emissionen. Was machen wir mit denen?
Genau, diese Emissionen müssen wir irgendwie auffangen bzw. abscheiden. Und da kommen dann Themen wie Carbon Capture und Utilization bzw. Carbon Capture und Storage ins Spiel. Grundlegend dafür ist aber, wie gesagt, eben das Carbon Capture, also die Abscheidung. Mhm. Und da gibt es grundsätzlich unterschiedliche Methoden. Ganz allgemein, wenn man es von hinten nach vorne quasi aufdröselt, gibt es das Abscheidung nach der Verbrennung, also Post-Combustion, mhm. wo man heute vor allem Aminwäscher einsetzt, wo das CO2 in Aminen gebunden wird und dann durch Wärmezufuhr eben wieder ausgetrieben und in reiner Form quasi gespeichert oder abgeschieden werden kann.
Was sind Amine?
Das sind im Prinzip Stickstoffverbindungen, mhm. Die eben vor allem CO2 binden.
Okay, das ist die saugen dann das CO2 auf, transportieren das weiter und unter Wärmezufuhr wird das CO2 dann wieder in gasförmiger Form ausgetrieben?
Genau, also die CO2-Aufnahme ist ein Absorptionsvorgang, mhm. der unter Wärmefreisetzung passiert mhm. und wenn man dann in weiterer Folge wieder Wärme zuführt, wird dieses CO2 wieder ausgetrieben.
Okay. Mhm.
Das heißt, ich kann durch diese Amine das CO2 quasi aus dem Abgasstrom herausfiltern mhm. Und beim Austreiben erhalte dann einen reinen CO2-Strom.
Okay.
Alternative dazu wären Membranverfahren, also das CO2 quasi physikalisch abzuscheiden. Da sind die dazu notwendigen Membranen bzw. Technologien aber nur im relativ kleinen Maßstab erst verfügbar und in der Zementindustrie bzw. für die Mengen in der Zementindustrie noch nicht wirklich praktikabel einsetzbar. Parallel zur Post-Combustion-Abscheidung, also nach der Verbrennung, kann man das Ganze auch quasi während des Verbrennungsprozesses machen. Mhm. Wenn man die Verbrennung quasi nicht mit Luft, sondern mit Sauerstoff betreibt, beziehungsweise mit einem Sauerstoff-CO2-Gemisch, nicht wie bei der Luft mit einem Sauerstoff-Stickstoff-Gemisch. Mhm. Und damit ist das Verbrennungsgas, das entsteht, eben auch kein CO2-Stickstoff-Gemisch, sondern eher ein hochreines CO2, beziehungsweise kann man die Anteile, die dann in diesem Verbrennungsabgas enthalten sind, relativ einfach abtrennen. Vor allem die Wasseranteile kann man relativ einfach auskondensieren dann. Und die dritte Möglichkeit, die wir haben, wenn wir das quasi schon quasi im Brennstoff machen, die Pre-Combustion-Technologie quasi, das CO2 schon aus dem Brennstoff abtrennen, zum Beispiel durch Vergasung von Biomasse oder Dampfreformierung von Erdgas, um den Wasserstoff herauszuholen. Da haben wir in der Zementindustrie aber das Problem, dass uns die geogenen Emissionen natürlich nicht beseitigt. Ja. Somit gesehen ist der Vorteil in dieser Richtung für die Zementindustrie relativ gering.
Das heißt, für die Zementindustrie würden eine der ersten beiden Verfahren in Frage kommen, die Post-Combustion-Abscheidung und die im Drehrohrofen dann selbst unter Zuführung von, was war das, Sauerstoff?
Genau, also die Verbrennung mit Sauerstoff.
Oxy-Fuel.
Das ist ein Oxy-Fuel-Prozess.
Genau, okay. Gut, das heißt, das sind die Möglichkeiten, um das CO2 dann abzuscheiden. Das CO2, das abgeschieden wird, ist dann nach wie vor gasförmig. Kann man mit dem dann schon was machen, mit diesem gasförmigen CO2?
Genau, wie vorher schon erwähnt, gibt es grundsätzlich die zwei Möglichkeiten, dieses CO2 zu nutzen, also Carbon Capture und Utilization. Da gibt es ganz unterschiedliche Prozessrouten bzw. Verwendungsrouten. Einerseits die direkte Verwendung von CO2 zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie für kohlensäurehaltige Getränke oder so. Über die Nutzung zur Herstellung erneuerbarer Treibstoffe wie E-Fuels, aber auch zur Herstellung von Basischemikalien zum Beispiel für die chemische Industrie. Wie gesagt, da gibt es eine sehr große Bandbreite an Möglichkeiten, die man da anwenden kann, beziehungsweise Produkte, die man daraus erzeugen kann. Welche Nutzungsrouten es dafür in Österreich gibt, beziehungsweise welche Potenziale dazu, schauen wir uns gerade aktuell in einem Forschungsprojekt, das am Energieinstitut von uns geleitet wird, an. Das ist das Projekt Kaktus, wo man eben diese Potenziale in Österreich.
Von dem Projekt hat der Thomas Kienberger letztens schon erzählt. Ich habe ihm ein paar Fragen gestellt und er wollte sie mir nicht beantworten, weil er gesagt hat, er mag zuerst die Ergebnisse dieses Projekts abwarten. Aber vielleicht kann ich auch aus euch noch ein bisschen was rauslocken, das er mir nicht verraten wollte.
Möglich, aber ja, genau, die sind Projektpartner in diesem Projekt.
Genau. Simon, auf das, was man mit dem abgeschiedenen CO2 dann machen kann, kommen wir eh noch ein bisschen zu sprechen. Hans, vorher vielleicht noch, was braucht es jetzt, um das CO2 abzuscheiden? Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch ein energieintensiver Prozess an sich ist.
Ja, genau. Also diese Aminwäsche, wie vorher schon erwähnt, die braucht eben vor allem Wärme, um dieses CO2 wieder auszutreiben.
Ja.
Es kommt aber eben sehr stark auf den Abscheideprozess an sich an, welche Energiemengen und Energieträger man braucht. Für den Oxy-Fuel-Prozess wird man vor allem elektrische Energie zur Luftzerlegung, also zur Trennung des Sauerstoffs aus der Luft brauchen. Aber ich glaube, da kommt es vor allem auch darauf an, was man zukünftig für Synergien nutzen kann, also ob die Abwärme zur Desorption in der Aminwäsche eben aus dem Zementwerk direkt kommen kann, ob man für den Sauerstoffbedarf zum Beispiel Sauerstoff aus der Elektrolyse nutzen kann, wenn man jetzt dahingehend denkt, dass man vielleicht einen CCU-Prozess nachgeschaltet hat, wo man sowieso erneuerbaren Wasserstoff aus der Elektrolyse zum Beispiel braucht, kann man diesen Sauerstoff, der als Nebenprodukt der Elektrolyse ja entsteht, eventuell auch im Oxyfuel-Prozess.
Und den Wasserstoff braucht man unter Umständen auch als Brennstoff für die Zementherstellung. Ja.
Möglicherweise, genau.
Ja. Okay, ja, spannend. Bekommt man damit 100% des entstandenen CO2s abgeschieden?
Nein, also die Verfahren, die heute Anwendung finden, beziehungsweise die erwähnten Verfahren zur CO2-Abtrennung, die haben eine Abscheiderate zwischen 90-95%, mhm. also schon relativ hoch. Aber man kann natürlich nicht alle Emissionen eben damit binden und abscheiden.
Okay, spannend.
Ja. Wenn man aber jetzt bedenkt, dass man ja auch Brennstoffemissionen damit mit auffangen und die potenziell zukünftig aus erneuerbaren Brennstoffen stammen, dann kann man damit ja durchaus auch netto
negative Emissionen
genau,
erzeugen.
Genau, beziehungsweise ja. kann man damit netto null beziehungsweise netto negative okay, Emissionen genau. im Endeffekt
Das heißt, im Prozess würde man dann zum Beispiel Biomasse nutzen, biogene Reststoffe verbrennen, das entstandene CO2 abscheiden. Und je nachdem, was dann mit diesem abgeschiedenen CO2 passiert, hätte man auch mit den biogenen Reststoffen Negativemissionen dabei.
Genau. Sonst müsste man diese verbleibenden Emissionen eben an anderen Orten kompensieren.
Genau. Also entweder über DRC, also das heißt aus der Atmosphäre das CO2 wieder rausholen oder über andere.
Aus biogenen Verbrennungsprozessen.
Genau,
Bereich.
Ja. Wäre natürlich schön, wenn das integriert im selben Standort passiert, weil sonst ist wieder mit der Nachvollziehbarkeit schwieriger. Ja. Simon, ein bisschen haben wir es eh schon angesprochen. Schauen wir uns ein bisschen genauer an, was wir mit dem abgeschiedenen CO2 machen. Und ich komme gerade drauf, eigentlich ist es dann weniger jetzt eine Folge über die Zementindustrie, sondern über CCS, CCU. Aber das ist halt der Haupttreiber, um Hard-to-Abate-Sektoren emissionsfrei beziehungsweise klimaneutral zu machen.
Das glaube ich auch. Also der Ausgangspunkt ist natürlich der, dass man Zement auch in einer klimaneutralen Zukunft als Baustoff brauchen wird. Du hast es richtig angesprochen, vielleicht wird man die Menge reduzieren können, aber es wird weiterhin dennoch Beton brauchen und damit wird implizit natürlich auch CO2 erzeugt. Und wenn wir dann klimaneutral sein wollen, dann dürfen wir dieses CO2 aus dem Zement, aus der Zementproduktion natürlich nicht in die Atmosphäre entlassen. Es ergibt sich daraus eigentlich ein impliziter aktueller Benchmark aus einer österreichischen Sichtweise. Und das ist in diesem Fall, dass man dieses CO2 auffängt, ins Ausland, eben zum Beispiel zur Nordsee bringt und dort permanent speichert.
Das ist dann das CCS.
Das ist das CCS.
Das S für Storage.
Ja. Genau, für Storage. Daraus ergibt sich in weiterer Folge, also als nächster Schritt oder als Konsequenz natürlich ganz logisch, dass die Nutzung von dem aufgefangenen CO2 ja eigentlich irgendwo der Königsweg wäre, der zu bevorzugen wäre, wenn es denn eben irgendwie möglich ist, dieses CO2 auch der Verwertung in unterschiedlichen Nutzungen zuzuführen. Der Hans hat es vorher angesprochen, da gibt es die Anwendung direkt in der Nahrungsmittelindustrie, also in Form von CO2, zum Beispiel eben Kohlensäure dann. Aber eben auch der zweite große Bereich sind sicher diese Grundstoffchemikalien, wie es eben Methanol, Ethanol, Ameisensäure, Essigsäure und so weiter ist. Also für, ich sage mal, einen Endkunden eher schwer greifbar, aber eben in der chemischen Industrie als Grundstoffe sehr wichtig.
Und für die Kunststoffherstellung beispielsweise braucht man dann Methanol.
Genau, also für die unterschiedlichen Produkte ist das definitiv erforderlich. Und man kann vor allem sagen, dass das ein großer Markt werden kann, wenn man eben auch diese Chemikalien nicht mehr aus fossilen Grundstoffen erzeugen kann, will oder wird. Und dementsprechend gibt es dort auf jeden Fall ziemlich große Chancen. Und ein dritter Bereich ist natürlich der Bereich dieser Brennstoffe, Treibstoffe, also die Erzeugung von Methan oder E-Fuels in Kombination mit Elektrolysewasserstoff.
Okay, das heißt, erster Bereich Verbringung in Speicher, zur dauerhaften Speicherung. Zweiter Punkt Nutzung in der chemischen Industrie beispielsweise als Teil des Grundstoffes, des Ausgangsstoffes. Und dritter Punkt Nutzung, Herstellung von Kraftstoffen, beispielsweise die E-Fuels, die auch CO2 brauchen, in Kombination mit Wasserstoff, dann über Fischer-Tropsch-Synthese und anschließender Raffinierung zu Treibstoffen entwickelt werden. So, und da ist jetzt mein Punkt eigentlich. Was bringt es, wenn dann diese CO2-Emissionen halt vielleicht dann ein halbes Jahr später im Auto wieder freigelassen werden? Da ist auch wenig geholfen.
Definitiv ein der ganz zentrale Punkt beim Thema Carbon Capture and Utilization und dem Beitrag von Carbon Capture and Utilization zur Klimaneutralität. CCU muss sicherstellen, dass wir in diesen erzeugten Produkten, die mit dem CO2 erzeugt werden, eben auch dieses CO2 möglichst lange gebunden bleibt. Man muss einerseits sagen, natürlich auch, wenn man das in Methan oder E-Fuels oder ähnliches überführtes CO2, führt es zumindest einen Kreislauf durch. Also gerade in einer Übergangszeit kann sich daraus natürlich eine gewisse Berechtigung ergeben. Langfristig wird man so denken müssen, dass es trotzdem so ist, dass wirklich ein geschlossener Kreislauf vorliegt und das Wichtigste einfach ist, dass das CO2 lange nicht in die Atmosphäre kommt. Mhm. Ich glaube, so kann man es formulieren.
Ich meine, langfristig braucht es natürlich auch negative Emissionen, weil in der Atmosphäre gibt es jetzt schon so viel CO2 und es wird immer mehr, dass man irgendwann auch den CO2-Anteil in der Atmosphäre wieder reduzieren muss. Das heißt, da kann man eh nicht umher, auch negative Emissionen zu erzeugen. Mhm. Aber mit jedem, sagen wir mal, Partikel mehr in der Atmosphäre wird das halt diese Aufgabe größer. Gut, wir verbringen CO2 ins Ausland, hast du gesagt. Was braucht es dafür, um das machen zu können? LKWs, Züge, Pipelines?
Das wäre als wahrscheinlich der derzeitige Benchmark anzusehen. Genau. Wir bräuchten dafür wahrscheinlich aktuell Unmengen von Bahnwaggons, um das CO2 zu verbringen. Dementsprechend ergibt sich natürlich irgendwo als logische Konsequenz eine Nachfrage nach sowas wie einer CO2-Pipeline.
Mhm. Und wisst ihr, ob das CO2 dann da flüssig durchlaufen würde? Wäre das gasförmig? Um das Ganze dann in LKWs zu laden oder auf Bahnwaggons, muss man wahrscheinlich das CO2 auch vor Ort verflüssigen, unter Druck setzen, was nochmal Energie braucht?
Meines Wissens ist in den Pipelines vor allem der Transport vorwiegend gasförmig. Für einen LKW- bzw. Bahntransport wird man sicher Verflüssigung andenken, die ja beim CO2 zum Beispiel deutlich einfacher ist als beim Wasserstoff zum Beispiel.
Weil man höhere Drücke braucht, ja.
Genau, weil man beim CO2 geringere Drücke braucht, beziehungsweise
beim Wasserstoff mehr.
Der Siedepunkt vom CO2 höher liegt.
Gut, in unserem Projekt Transform Industry geht es ja um einen Blick in die Zukunft, geht es um Transformationspfade, wie man diesen Weg für jeden einzelnen Sektor eigentlich von den 13, die wir uns anschauen, bis 2040 klimaneutral zu werden, schaffen kann. Simon, was braucht es jetzt, um diesen Weg für die Zementindustrie zu realisieren? Wie schaut da die Zeitschiene aus und sind die Technologien, über die wir gerade gesprochen haben, eigentlich schon alle soweit?
Für die CO2-Abscheidung an sich, also dieses Thema der Aminwäsche, die ist soweit marktgängig. Dabei handelt es sich im Grunde sogar um eine alte Technologie. Und bisher musste man, um es auch klar zu sagen, natürlich nicht auf das Thema Energieeffizienz schauen für das Thema Aminwäsche, weil das war einfach, wie soll ich sagen, ein Nebenprozess sehr oft. Dementsprechend rückt natürlich jetzt ein gewisser Fokus darauf, diese CO2-Abscheidetechnologien wesentlich effizienter zu machen. Also man muss sich einfach vorstellen, wie es der Hans vorher auch schon gesagt hat, da fließt ansonsten sehr viel elektrischer Strom, sehr viel thermische Energie hinein, die wir auch anders in einer klimaneutralen Zukunft gut brauchen können.
Okay, den man dann integriert aus dem Prozess gewinnt, wo man sich dann die Frage stellt, wohin diese Wärme jetzt geht. Es wäre auch schade, wenn man die Wärme jetzt nicht schon für was anderes nutzen würde.
Also aber, vielleicht dort als Anmerkung, wir haben natürlich aktuell schon in sehr vielen Zementwerken eine Abwärmeauskopplung. Also wir sehen in, ich glaube, 4 oder 5 Zementwerken, dass es eine Versorgung des nahegelegenen Wärmenetzes gibt. Und da muss man einfach umdreht sagen, es wäre ja schade darum, das nicht mehr weiter zu ermöglichen oder so.
Ja.
Man sollte das, glaube ich, auf jeden Fall in die Richtung treiben, dass natürlich einerseits mehr dieser Wärme rückgewonnen wird, aber andererseits auf jeden Fall auch diese Technologien, die grundsätzlich fürs Carbon Capture technologisch zur Verfügung stehen, aber einfach weiter verfeinert werden, um einfach auch dem Effizienzgedanken eines solchen klimaneutralen, nachhaltigen Energiesystems zu entsprechen.
Ja, ich meine, da sieht man auch, oder man könnte argumentieren, dass Energieeffizienz, Sanierung von Gebäuden ein relevanter Faktor ist, um die Zementindustrie zu dekarbonisieren, wenn es nämlich darum geht, dass man mit weniger Fernwärmeauskopplung auskommt, weil der Verbrauch dann in den Gebäuden sinkt, kann man die Wärme dann vielleicht für die Aminwäsche einsetzen oder einen größeren Anteil davon. Oder vielleicht bleibt nach der Aminwäsche dann auch noch ein Temperaturniveau erhalten, das man in Kombination mit Wärmepumpen für die Fernwärme nach wie vor nutzen kann. Also das ist schon interessant.
Ja. Gibt sicherlich unterschiedliche Zugänge. Ich glaube, ein wichtiger Punkt sind auf jeden Fall die Weiterentwicklung dieser Technologien. Und natürlich braucht es einen gewissen Rahmen. Also dieses Thema, wie du vorher schon angesprochen hast, CO2-Pipelines, wird sicher ein relevantes sein.
Ja, ich meine, das ist ein Punkt, den es natürlich auch zu erwähnen gilt in diesem Zusammenhang. Es gibt in Österreich aktuell noch ein Verbot der dauerhaften geologischen Speicherung von Kohlendioxid. Das heißt, de facto ist CCS verboten in Österreich, mit Ausnahme von kleineren Forschungsprojekten, die es auch schon gibt zum Teil meines Wissens nach. Dieses Gesetz soll jetzt bis Jahresende evaluiert werden. Alle 5 Jahre ist so eine Evaluierung vorgesehen im Gesetz. Und es ist eigentlich fast davon auszugehen, würde ich meinen, dass es zu, sage ich mal, einem geeigneten Rahmen für CCS kommt. Also wir ihn jetzt haben, der zuständige Minister, der Bergbauminister Brunner, hat ja auch schon Signale in diese Richtung ausgesendet. So, und jetzt würde ich gerne noch was besprechen. Es gibt da ein faszinierendes Phänomen, das nennt sich Carbonatisierung. Habt ihr das schon mal gehört?
Ja.
Ja? Was ist das?
Ja, die Carbonatisierung ist die Eigenschaft des Betons oder des Zements, sich in gewisser Weise wieder zurückzuverwandeln. Also er nimmt das CO2 aus der Luft auf und verwandelt sich zurück zum Kalkstein.
Mhm.
Das ist natürlich soweit eine gewisse Eigenschaft, die technisch in vielen Fällen offensichtlich auch unproblematisch ist. Genau, aber für das Thema Klimaneutralität wird man hier eine genaue Betrachtung auf jeden Fall, glaube ich, erst machen müssen. Mhm. Also ganz sicher ist, Beton nimmt dieses CO2 auf. Beton wird an sich auch am Ende der Lebensdauer wieder recycelt werden und so. Aber wie viel das ist, das wird auch nach meinem Wissensstand aktuell versucht, dass man in Forschungsprojekten, vor allem der Zementindustrie, gerade herausfindet, ob es jetzt einen relevanten Beitrag liefert für die Jahre 2040, 2050. Das wird sich natürlich auch dort im Detail herausstellen, ja. Aber den sehe ich jetzt aktuell eher gering. Also Beton zu erzeugen, um diese Carbonatisierung zu ermöglichen, wäre natürlich,
genau. Aber vielleicht mit Abbruchmaterial, also ich habe schon von Projekten gehört, wo man Beton dann zerkleinert, weil diese Carbonatisierung höher ist, wenn es eine große Oberfläche, eine große Porosität des Betons gibt und das dann ausbringt auf Feldern, frage ich mich halt auch, ob nicht der Energieeinsatz dieses Prozesses dann mehr CO2 verursacht, als potenziell gebunden werden kann. Aber das gibt es auf jeden Fall und es ist ein nicht näher bestimmteren Umfangs ein Effekt, der dazu führt, dass CO2 aus der Atmosphäre im Beton wieder gebunden wird. Ja.
Spannend. Genau, aber es ist grundsätzlich ein Vorgang, der sehr langsam vor sich geht und damit wahrscheinlich kurzfristig relativ wenig zur Klimaneutralität in einem signifikanten Ausmaß beitragen kann.
Ich meine, etwas Ähnliches passiert ja auch bei CCS, wenn man dieses CO2 runterpumpt und je nachdem, wie die Formation da unten dann ausschaut, mineralisiert dieses CO2. Das heißt, das ist dann in Form von Kristallen im Endeffekt gebunden. Ist jetzt nicht eine große Gasblase, die da unten ist, oder ein Gassee, in flüssiger Form halt dann unter großem Druck, sondern das wird als Festkörper auch gespeichert. Das ist spannend. Aber da werdet ihr bei Kaktus noch ein bisschen was rausfinden, habe ich durchgehört.
Genau, also wir bewerten ja dort durchaus auch die CCS-Potenziale in Österreich, auch im Hinblick darauf, dass eben dieses derzeitige Gesetz ja gerade in Evaluierung ist, beziehungsweise laufend evaluiert wird.
Okay, gut. Ich meine, du hast es zuerst erwähnt, 5 Millionen Tonnen CO2 entstehen da im Jahr in der Zementindustrie und ich frage mich dann schon, ob das tatsächlich dann alles in Form von CCU in diesem Umfang genutzt werden kann, weil das in meinem Kopf riesige Mengen sind. Das ist fraglich, ob das tatsächlich dann alles einem sinnvollen Zweck zugeführt werden kann oder ob man nicht über die dauerhafte Speicherung in diesen Spezialfällen, wo es keine andere Möglichkeit gibt, das CO2 loszuwerden. Das ist ein wichtiger Punkt. Es kann nicht unsere erste Option sein, dass wir sagen, okay, lass mal alles, wie es ist und wir speichern einfach das CO2, sondern dort, wo es tatsächlich keine andere Möglichkeit gibt. Jetzt ein Punkt, der mir auch noch aufgefallen ist, gibt es eigentlich irgendwelche Bestrebungen, Altbeton zu recyceln? Was macht man mit dem? Kann man da wieder Zement draus machen, indem man eine alte Betonwand klein schreddert und in den Prozess rückführt? Oder ist das nicht möglich?
Zu einem gewissen Anteil kann man den natürlich als Zusatzstoff, also den angesprochenen Klinkeranteil, damit eben reduzieren, also einem gewissen Anteil beimischen. Allerdings habe ich derzeit keine Zahl dazu, in welchem Ausmaß das möglich ist, beziehungsweise welche Auswirkungen das dann im Endeffekt auf die Emissionen haben wird.
Ich habe eine ähnliche Frage gestellt bei der Eisen- und Stahl-Folge, nämlich rund um das Thema, wie jetzt die Nachfrage nach damals grüner Stahl, klimaneutral erzeugter Stahl angeschoben werden kann. Wie kommt man dazu, da jetzt auch ökonomisch Meter zu machen in Richtung klimaneutraler Zement? Welche Optionen gibt es da?
Ich glaube, dass grundsätzlich da sehr ähnlich ist wie in der Stahlindustrie, dass die Nachfrage nach klimaneutralen oder grünem Zement durchaus steigen wird und steigen kann. Und ich glaube, gerade dadurch, dass ein sehr großer Anteil beziehungsweise dieser in Österreich erzeugte Zement auch hauptsächlich in Österreich meines Wissens eingesetzt wird, man da natürlich einen gewissen regulatorischen Hebel hätte. Wenn man die Richtung Maßnahmen setzen will. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist es aber in dem Zusammenhang einmal ganz wichtig, das auch in einem großen Maßstab entsprechend zu demonstrieren, dass klimaneutrale Zementerzeugung grundsätzlich möglich ist, so wie es zum Beispiel in der Stahlindustrie das Hybrid-Projekt war.
Ja.
Und meines Wissens gibt es derzeit noch kein wirklich klimaneutrales Zementwerk. Das erste soll meines Wissens noch im Jahr 2024 in Norwegen oder zumindest in Skandinavien in Betrieb gehen.
Ist das dieses Leilag-Werk? Na, wie auch immer, wir werden nachschauen. Okay, ich meine, da gibt es natürlich noch viel zu besprechen. CO2-Emissionshandel spielt da auch eine große Rolle. Gratiszertifikate, die jetzt in den nächsten Jahren wegfallen. Dann kommt noch CBAM dazu, wo Zement auch als ein Produkt definiert ist, das im Endeffekt geschützt ist durch Carbon Leakage, im Endeffekt Verlagerung der Emissionen dann in weniger restriktive Länder, ein Importzoll quasi, CO2-Zoll auf Zement, der dann auch die dann sauberere Zementindustrie in Europa in gewisser Weise schützt. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, wollt ihr noch was zur Zementindustrie sagen? Nein? Gut, dann hätten wir, glaube ich, in groben Zügen besprochen, welche Optionen die Zementindustrie hat, um ihre Emissionen loszuwerden. Und ich würde sagen, wir schauen zur nächsten Rubrik unseres Podcasts, eine Standardrubrik, das ist das Petajoule-Fundstück. Jeder erzählt kurz was über eine erwähnenswerte Zahl, ein Projekt, eine Studie, ein Artikel, eine Begegnung, die einem untergekommen ist, die man unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitteilen würde. Wer von euch mag beginnen? Hans, was hast du uns mitgebracht?
Dann fange ich gerne an. Mir hat eine Kollegin von uns kürzlich auf den Vorschlag zum Net Zero Industry Act der EU bzw. der Europäischen Kommission hingewiesen, den ich ganz grundsätzlich sehr spannend finde, beziehungsweise die darin vorgeschlagenen Ziele für den Einsatz beziehungsweise die Erzeugung von Technologien, die für die Klimaneutralität in der EU notwendig sind und auch die Ziele, wie man die Wertschöpfungsketten für diese in der EU hält beziehungsweise etabliert. Aber ich glaube, ganz interessant zum Thema heute ist auch, dass dort CCS sehr prominent vorkommt, nämlich dass zum Beispiel das vorgeschlagene Unionsziel für die jährliche CO2-Speicherleistung im Jahr 2030 oder bis zum Jahr 2030 auf 50 Millionen Tonnen pro Jahr mindestens festgelegt werden soll.
50 Millionen Tonnen pro Jahr, das ist circa das, was wir im Non-ETS-Bereich in Österreich ausstoßen. Ja.
Genau. Mhm. Und Schätzungen der Kommission zufolge könnten da bis 2050 etwa 550 Millionen Tonnen pro Jahr notwendig sein. Mhm. Und für mich ist das insofern auch ganz interessant und relevant, weil sie aus meiner Sicht vor allem für die Speicherung onshore, also in ausgeförderten Erdgas- bzw. Erdöllagerstätten, da aus meiner Sicht durchaus ein gewisser Nutzungskonflikt ergibt, vor allem wenn wir jetzt an Speicherung von erneuerbarem Wasserstoff denken.
Absolut, ja. Oder Erdgas nach wie vor.
Dann, genau, ja. Aber vor allem auch, wenn wir Wasserstoff in Richtung saisonale Stromspeicherung andenken. Auch im Hinblick darauf, dass für die Speicherung vom Wasserstoff in einem vergleichbaren energetischen Ausmaß ja entsprechend größere Volumina notwendig sind.
Ein Drittel, glaube ich. Also man kann im selben Volumen ein Drittel des Energieinhalts speichern.
Genau, einfach aufgrund der geringeren Speicherdichte des Wasserstoffs. Und ich glaube, im Hinblick darauf oder auch im Hinblick darauf sollte man uns sehr genau überlegen, wie viel dieser Speicherstätten wir wirklich für CCS verwenden wollen und entsprechend auch dahingehend den Ausstoß an CO2 an sich so weit wie möglich reduzieren.
Mhm. Zumal es ja, um diese tatsächliche klimaneutrale Wirkung zu erreichen, dauerhaft gespeichert muss
werden. Genau, also das heißt, diese Lagerkapazität ist dann so gesehen verbraucht.
Ja. Obwohl man es dann wahrscheinlich auch als eine Art Zwischenspeicher vielleicht nutzen könnte, bis für eine Zeit, bis Pipelines da sind, um das dann wieder wegzubringen. Aber das, da gibt es sicher auch noch viel für euch zu forschen, zu analysieren. Wir werden uns auch noch eingehender mit diesem Thema beschäftigen. Und auch zum Thema Net Zero Industries Act und Critical Raw Materials Act gibt es wahrscheinlich Anlass, eine eigene Folge zu machen. Das Thema Technologiesouveränität geht gerade ziemlich hoch, sage ich mal, wenn es darum geht, auch im Technologiebereich Abhängigkeiten von Importen, ob jetzt Halbleiter, andere Komponenten oder ganze Wertschöpfungsketten zu reduzieren. Super. Hans, danke für dein Fundstück. Den Link gibt es auf jeden Fall in den Shownotes. Simon, hast du uns was mitgebracht?
Ja, natürlich. Es geht eigentlich im Endeffekt um einen LinkedIn-Post. Ausgangsbasis für das, was ich erzählen will, ist die bereits am Anfang angesprochene Roadmap Energieeffizienz in der Industrie aus dem Jahr 2014. Das ist jetzt 9 Jahre her und vor 9 Jahren hatte ich irgendwie in dieser Konstellation noch etwas das Gefühl, man sollte das Wort Klimaneutralität, CO2 und Industrie gar nicht zu viel in den Mund nehmen. Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in allen Ehren, die waren hoch innovativ, aber irgendwie war da noch ein gewisses Hemmnis, darüber zu sprechen. Und jetzt sind wir nur 9 Jahre später, sage ich mal, und für mich ein durchaus markantes Element ist diese Eröffnung der Carbon Capture Anlage in einem bayerischen Zementwerk. Und das ist irgendwie doch ein so entscheidender Schritt und die dort verantwortliche Person hat dann in dem LinkedIn-Post eben geschrieben, es ist zu spät, um Pessimist zu sein. Und das hat mir irgendwie gefallen und das soll mein Fundstück sozusagen sein.
Es ist zu spät, um Pessimist zu sein. Ja, guter Spruch. In eine ähnliche Richtung geht eigentlich auch mein Fundstück. Es geht um Jugendliche. Es ist was, das mir gestern Abend vor untergekommen ist. Ich wollte mich eigentlich auf die heutige Folge vorbereiten, auf die Aufnahme vorbereiten und habe dann auf Twitter prokrastiniert. Und da ist mir was untergekommen, ist mir was durch die Timeline geflogen und zwar die Ö3-Jugendstudie, die umgesetzt worden ist von Sora und Webact.at und eben Ö3. Man hat da 40.000 Menschen befragt. 40.000 Menschen aus der Gen Z, das heißt Menschen zwischen 16 und 25 war eine Kategorie und dann 25 bis 34 und Menschen über 34, das sind so Leute wie ich, die Millennials. Es ist extrem interessant, was dabei rausgekommen ist. Klar, junge Menschen prägen das, was wir über das, was wir gesprochen haben. Das sind die, die das dann auch umsetzen, in die Realität umsetzen, ob es Handwerker, Akademiker, Planer, was auch immer. Gut, und auch ein wesentlicher Teil unserer Arbeit dreht sich darum, dass die jungen Menschen in der Zukunft so ein gutes Leben haben wie wir. Und deswegen sind auch die Einschätzungen der jungen Menschen extrem wichtig, was diese Themen betrifft. Und da verrät die Jugendstudie einiges. Ich greife jetzt 2 Aspekte raus, die mir besonders remarkable vorgekommen sind. Nummer 1, war deine Aussage, die Politik drückt sich vor ihrer Verantwortung betreffend Klimawandel und muss endlich schärfere Regeln für spürbare Veränderungen schaffen, war das eine Aussage. Und 71% der 16- bis 25-Jährigen konnte dem zustimmen, dieser Aussage. Bei den über 34-Jährigen sind es nicht 71%, sondern 54%, die der Meinung sind, also durchaus ein Ausdruck einer Unzufriedenheit der Jugend, dass sie dieses Thema Klimawandel, Energiewende gerne entschlossener adressiert wüsste. Nummer 2, die mir vorgekommen ist, die sehr interessant ist, ist, dass 75% der 16- bis 25-Jährigen sagen, dass eine Lehre wieder im Trend ist und das Handwerk wieder einen viel höheren Stellenwert hat. Und ich finde, 3/4 der 16- bis 25-Jährigen, wenn die das sagen, ist das eine super Nachricht. Natürlich brauchen wir in den nächsten Jahrzehnten extrem viele Elektriker, Elektrikerinnen, Installateure, Handwerker, die all das auf den Boden, auf die Dächer und in den Boden bringen, wovon wir da die ganze Zeit uns den Mund fusselig reden. Also 2 Punkte, die durchaus Anlass zur Hoffnung geben, dass wir das schaffen können. Den Link zu diesem Fundstück gibt es auch in den Shownotes, wie auch eure beiden Fundstücke. Ich habe auch auf Twitter schon einen kleinen spontanen Thread zu dem Thema gemacht, wer da so eine Executive Summary aus Energiewende und Klimakrisensicht haben will. Ja, das war's für heute. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart, dass ihr eure Expertise abgegeben habt, was das Thema Dekarbonisierung stimmt ja nicht. Der Zementindustrie, immer wieder sage ich Dekarbonisierung, ich muss mir das echt abgewöhnen.
Defossilisierung trifft es vielleicht besser.
Ja, bei den geogenen Emissionen auch wieder nicht. Um die es ja in der Zementindustrie geht, 2/3 haben wir gehört, der Emissionen in der Zementindustrie sind geogen, kommen aus dem Prozess heraus, quasi im Gestein enthalten. Und da geht es hauptsächlich um die Abscheidung, um die dauerhafte Speicherung bzw. die Nutzung des abgeschiedenen CO2s in anderen Prozessen, ob jetzt in der Chemieindustrie beispielsweise als Rohstoff oder auch in kurzlebigeren Produkten, E-Fuels, die wir auch im Flug- oder Schiffsverkehr brauchen werden. Was sind Hard-to-Abate Industries, haben wir uns gefragt, und ich glaube, wir haben eine gute Antwort bekommen. Die Zementindustrie ist so eine Hard-to-Abate Industry, wo es darum geht, die Emissionen, die unweigerlich entstehen, die wir auch so nicht loswerden, end of pipe zu behandeln. Vielen Dank, Hans. Vielen Dank, Simon, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Danke für die Einladung.
Ich wünsche uns noch viel Glück jetzt im Endspurt von Transform Industry, euch dann auch viel Glück bei Cactus und anderen Projekten, die ihr habt. Wir werden sicher auch noch eine finale Runde machen, eine finale Podcast-Folge, wo wir die Gesamtergebnisse von Transform Industry präsentieren werden, aber dazu mehr später. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank auch den Hörern und Hörerinnen. Das war's bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.